Am 26. Mai 1993 wurde der Grundgesetz Artikel 16 gestrichen, der als politisches Bekenntnis nach dem Nationalsozialismus allen politisch Verfolgten einen Rechtsanspruch auf Asyl eingeräumt hatte. Ersetzt wurde er durch den Abschiebeartikel 16a. Neonazis sahen sich bestätigt und feierten die Entscheidung 3 Tage später mit einem Brandanschlag auf das Haus der Solinger Familie Gentsch. Dabei starben 5 Menschen. Hatice Gentsch, Hülya Gentsch, Saime Gentsch, Gürsün İnce und Gülistan Öztürk. 14 weitere wurden teils schwer verletzt. Über die Änderung des Grundgesetzartikels 16 haben wir heute im Morgenradio schon gesprochen. Nun widmen wir uns dem zweiten traurigen Ereignis von vor 20 Jahren, dem Anschlag von Solingen. Mit einem Interview mit Felix von der Kampagne Fight Racism Now. Die Kampagne Fight Racism hat sich zum doppelten 20. Jahrestag der faktischen Abschaffung des Asylrechts und des Brandanschlags in Solingen gegründet und organisiert dazu eine Demonstration am morgigen 25. Mai in Berlin. Wer hat sich denn da zu der Initiative eigentlich zusammengefunden? Sind das schon existierende Gruppen oder ist das eine ganz neue Initiative?
Also es ist eine Kampagne, die von zum Teil schon sehr lange antirassistisch arbeitenden Gruppen getragen wird. Wir haben uns im November zusammengefunden und hatten von Anfang an den Plan, die Absicht, das als eine spektrumübergreifende Organisierung zu machen. Das heißt, wir wollten, dass die antirassistischen Linken eben auch mit Gruppen von Geflüchteten, mit deren Selbstorganisierung zusammenarbeiten und auch mit Gruppen, die so im Stigma der Mehrheitsgesellschaft als migrantisch gelten, also Gruppen, die in dieser Hinsicht von Rassismus erfahren haben. Und das ist zum Teil eine relativ ungewöhnliche Kooperation oder eine Kooperation, die zumindest in der Breite nicht so häufig vorkommt, und das war uns aber sehr wichtig, das so zu machen.
Mhm. Ihr seid jetzt, wie du gestern selbst geschrieben hast, auf der Zielgeraden. Morgen findet ja die Demonstration statt. Hat dieser Versuch der Kooperation dann bisher auch geklappt?
Also es war ein Prozess, der für alle Beteiligten sehr lehrreich war, auch was die Wahrnehmung eigener Schwerpunkte und Leerstellen auch so angeht in der politischen Arbeit, aber insbesondere in der Zusammenarbeit mit Gruppen von Geflüchteten hat das unserer Ansicht nach sehr gut geklappt und sehr vielversprechend. Ihr wisst ja sicher, dass in Berlin noch immer das Protestcamp der Geflüchteten auf dem Oranienplatz in Kreuzberg steht und auch politisch arbeitet. Das hat einen sehr großen Einfluss auch auf die politische Arbeit linker Gruppen in der Stadt. Viele versuchen da auch zu unterstützen, und das ist ein Kontext, der auch ganz gut aufgegangen ist. Und wir arbeiten im Moment mit sehr vielen selbstorganisierten Gruppen von Geflüchteten zusammen, zum Teil auch eben außerhalb Berlins, also in Potsdam zum Beispiel oder in Göttingen.
Mhm. Trauriger Anlass der Demonstration sind ja, wie gesagt, 2 20-jährige Jahrestage. Einmal der faktischen Abschaffung des Asylrechts in Deutschland. Darüber haben wir heute bei Radio Dreieckland schon berichtet. Zum anderen der 20. Jahrestag des fünffach tödlichen Anschlags auf 5 Frauen und Mädchen türkischer Herkunft in Solingen am 29. Mai 1993. Im Aufruf zur Demonstration wird der Anschlag von Solingen als Höhepunkt der damaligen Gewaltwelle gegen Migrantinnen bezeichnet. Vorausgegangen waren ja schon die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen und der Mord an 2 Frauen in Mölln. Ist dieser Höhepunkt zahlenmäßig zu verstehen?
Ich glaube, wir haben das eher so formuliert, dass diese Abschaffung des Grundrechts auf Asyl und dann eben direkt danach dieser Brandanschlag von Solingen der Höhepunkt einer Eskalationsphase sind, die etwa 3 Jahre anhielt mit den Pogromen, die du auch gerade genannt hast, mit einem ganz offenen Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft, der eben auch mörderisch war. Und das fasst sich für uns in dieser Abschaffung des Grundrechts auf Asyl zusammen. Das war ja immer die Zielstellung all dieser all dieser rassistischen Kampagnen dieser Jahre, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen mit rassistischen Begriffen, das gerade wiedervereinigte Deutschland für die Deutschen zu reklamieren. Also plakativ gesagt müsste man sagen, es ging von wir sind ein Volk zu Deutschland den deutschen Ausländer raus, und genau das verkörpert sich eben in dieser Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Also es geht, war allen auch klar, es geht um mehr als um einen Asylparagrafen, es geht um die politischen Koordinaten der Berliner Republik. Und da ist eben die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl ganz zentral, auch symbolisch, auch als eine Emanzipation Deutschlands von seiner eigenen Geschichte. Und der Mordanschlag von Solingen klärt nochmal, in welchem Kontext diese Grundrechtsänderung steht. Also die Nazis haben das als ihren Triumph erfahren, dass sie mit mörderischer Gewalt politische Ziele durchsetzen können, und haben das nochmal manifestiert und auch diesen Triumph für sich reklamiert. Und so sehen wir eben diesen Mordanschlag von Solingen als eine Reklamation eines Triumphs der Nazis und Rassisten. Und das ist ein Triumph, der die Generation NSU produziert hat. Also genau diese Nazis, die erfahren haben, dass rassistische Gewalt beklatscht wird und zu ihren politischen Zielen führt.
Danach wollte ich jetzt gerade fragen, du würdest also sagen, dass diese Erfahrungen tatsächlich zu Phänomenen wie dem NSU geführt haben?
Naja, das ist ja keine allzu weit hergeholte Vermutung. Es sind genau die Jahrgänge, die in dieser Zeit als Jugendliche mit mörderischer Gewalt breiten Zuspruch gefunden haben, den applaudiert wurde, und die sich eben auch wiederfanden in den Hetzreden der Medien und der Politik, und die diese Anerkennung natürlich als Motivation übernommen haben. Und die deutsche Gesellschaft hat ja nicht allzu viel getan, ihnen diesen Eindruck auszureden. Also die Lichterketten, die dann aufgezogen wurden, waren humanitäre Gesten, nachdem das Grundrecht auf Asyl abgeschafft war. Und damit hat man den Triumph der Nazis und Rassisten von damals eben auch nicht relativiert, sondern eher noch bestätigt.
Kommen wir noch zur heutigen Situation, zum Beispiel im Diskurs um die angebliche Armutsmigration aus Osteuropa. Taucht wieder eine verstärkt rassistische Rhetorik auf, aber immerhin, es brennen ja gerade keine Flüchtlingsunterkünfte. Ist es nicht doch wenigstens ein bisschen besser geworden mit dem offenen, gewalttätigen Rassismus in Deutschland?
Das hast du schön gesagt. Immerhin brennen keine Flüchtlingsunterkünfte, und darüber soll man schon glücklich sein. Also es ist erstaunlich. Wir hatten ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt eine Transformation des deutschen Rassismus beobachtet, weg von offen völkischer Rhetorik oder von offen chauvinistischer Rhetorik hin zu so einem Integrationsdiskurs. In der Krise hat sich das dann doch wieder stark verschärft. Sarrazin steht eben genau für eine Verknüpfung von einem Sozialchauvinismus und einem ganz völkisch gedachten Rassismus. Und gerade aktuell erleben wir, dass im Rassismus gegen Roma insbesondere die Stereotypien von 1992, 93 wiederkehren und eben genauso funktionieren, wie sie damals funktioniert haben. Also die Vorstellung einer bedrohlichen Schwemme und extrem rassistische Stigmatisierungen von Roma in einem Vokabular, das man eigentlich nicht mehr so erwartet hätte. Aber es zeigt sich offenbar, dass diese Modernisierung des deutschen Rassismus in der Integrationsdebatte beispielsweise oder in diesen ganzen Bündnissen für Demokratie und Toleranz, dass diese Modernisierung dann doch sehr oberflächlich geblieben ist.
Und vielleicht weit weniger beachtet von der deutschen Öffentlichkeit, gibt es auch nach wie vor gewalttätigen Rassismus. Am 13. Mai zum Beispiel gab es einen Fall rassistischer Selbstjustiz im brandenburgischen Kremmen. Drei polnische Erntearbeiter waren dort zu Unrecht eines Wohnungseinbruchs beschuldigt worden und wurden von einer Gruppe von Männern gefesselt, verschleppt und krankenhausreif geschlagen. Wie erklärst du dir die Entstehung dieses Ressentiments gegen die polnischen Arbeiter?
Oh, das ist eine zu große Frage, als dass ich sie jetzt schnell befriedigend irgendwie kommentieren könnte, aber es zeigt sich doch deutlich, dass in dieser Krisenregion Brandenburg, die ökonomisch schlimmer dasteht als weite Teile Griechenlands, dass da so ein ganz vulgäres Ressentiment gegen Fremde in dieser rassistischen Rhetorik gesprochen, also gegen Menschen, die sich rassistisch stigmatisieren lassen, gegen die sich ein Kollektiv produzieren kann, dass die da doch sehr sehr weit verbreitet ist, selbst in den Entschuldigungen, die danach vorgebracht wurden von Offiziellen, die sich eben sorgten um ihren guten Ruf, wird das rassistische Stereotyp reproduziert. Also es wird davon gesprochen, dass man bei Polen ja auch davon ausgehen könne, dass da Einbruch und Diebstahl eine Rolle spielt. Das hat sicher mit der anhaltenden Krisensituation in Brandenburg zu tun, ist aber wahrscheinlich in anderen Regionen Deutschlands auch nicht grundlegend anders. Man muss es sicher in so einem Kontext von einer verschärften gesellschaftlichen Konkurrenz, einem verschärften gesellschaftlichen Druck im Zuge der neoliberalen Reformen oder der Verschärfung neoliberaler Reformen in den letzten 10 Jahren bewerten. Und da kommen solche klaren Freund-Feind-Schemata immer gerne gelegen, weil man darüber eigene Ansprüche reklamieren kann, nationale Privilegien.
Gerade weil es in dem Fall sich ja auch um Erntearbeiter handelte, kommt einem ja auch in den Sinn, dass hier das Wechselspiel zwischen Ausbeutung und absurdem, zu kurz greifendem Konkurrenzdenken gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, gegenüber Ausländern besonders deutlich wird.
Also wir haben mal versuchsweise von Plantagenarbeitern gesprochen, um zu unterstreichen, dass es ein ganz scharfes Klassenverhältnis ist, das sich da in Brandenburg zeigt, wo die Brandenburgerinnen und Brandenburger eben nicht mehr auf die Felder gehen. Ich will es Ihnen auch gar nicht verübeln, weil es ein extrem schwerer Job ist, sondern weil das dazu eben Menschen aus Polen, Arbeitsmigrantinnen aus Polen, kommen und dieses Klassenverhältnis ja eben auch eine ganz starke symbolische Dimension hat. Und das wird in solchen Akten der Diskriminierung oder der Erniedrigung eben auch nochmal inszeniert und als so ein Identifikationsangebot an die eigene Gruppe dann auch dargestellt. Da entstehen so ein paar Konflikte. Also die Spargelbauern möchten natürlich ihr billiges Personal nicht verlieren. Das stand ja auch zwischenzeitlich im Raum. Und dann kommen so halbgare Entschuldigungen zustande. Aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz starkes Klassenverhältnis, das sich da zwischen prekarisierten Brandenburgerinnen und noch viel stärker prekarisierten Arbeitsmigrantinnen aus Polen auftut.
Mhm. Ihr habt ja von Fight Racism Now in Kremmen auch eine Demonstration im Anschluss an diese Ausschreitungen, an diese Selbstjustiz organisiert und berichtet von negativen Erfahrungen mit den Reaktionen auch vor Ort. Kannst du darüber noch etwas sagen?
Ja, es war eigentlich wie immer die komplette Dorfbelegschaft und die ganze Parteienlandschaft von links bis rechts hat uns da als Nestbeschmutzer wahrgenommen. Das ist ein Schema, das man bei solchen Gelegenheiten immer wieder beobachten kann. Es wird abgetan, dass es sich da um betrunkene Dorfbewohner handelt und dass es nichts mit Rassismus zu tun habe. Das schreiben auch linke Medien, also linke Zeitungen, von denen man eigentlich ein bisschen mehr ideologiekritisches Bewusstsein erwartet hätte. Es wird eigentlich durch die Bank verharmlost. Und das zeigt auch schon, wie tief gestaffelt dieses selbstgerechte deutsche Selbstverständnis ist, dass man hier ja eigentlich seine Lektion aus der Geschichte gelernt habe. Also es gibt eine ganz starke Blindheit gegenüber Alltagsrassismus oder gegenüber institutionellem Rassismus, der eben nicht mehr als Politikum erfahren wird, sondern als so eine Art gesellschaftliche Naturgegebenheit. Und genau diese Aspekte zu politisieren, war eigentlich das Ziel unserer Kampagne.
Ja, Rassismus von vor 20 Jahren und bis heute. Danke, Felix von Fight Racism Now.